Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Christi, Sieg über den Tod. Wir erinnern uns, dass in der perfekten Schöpfung Gottes etwas Gegenteiliges auftrat. Es begann zunächst bei den Engeln und setzte sich fort bei dem Menschen. Wie entstand es? Es entstand dadurch, dass der Engel Luzifer seine Spezies, seine Identität ändern wollte und dachte, er könnte Gott werden. Dasselbe versucht auch der Mensch. Er denkt, er könnte Gott in Frage stellen. Er könnte sein Wesen aus einem menschlichen Wesen in ein göttliches umwandeln. Dieses war nie eine Wahl, weil das, was unmöglich ist, kann man nicht wählen. Gott kann für etwas Unmögliches niemandem eine Wahl geben. Es entstand durch eine große Selbsttäuschung und jetzt ist es so und wir sehen das Ergebnis, wie es ist. Und Gott hat einen Ausweg geschaffen für den Menschen und dieser Ausweg wollen wir sehen, wie er möglich ist. Wir müssen uns dafür erinnern, dass der Geist ein geschlossenes System ist, steuert sich selbst von innen, ist immer aktiv und nie passiv. Da er sich ja von innen steuert, konnte Gott für die Entstehung des Bösen nichts. Nämlich er konnte nicht in den Inneren des Geistes hineinkommen, um ihn von dieser Selbsttäuschung zu schützen. Er hat ihm aber einen Verstand gegeben, damit er ihn erklären kann, dass das nicht möglich ist. Wenn aber jetzt der Geist in sich selbst dennoch glaubt, es ist möglich, dann kann ihn niemand davor stoppen. Obwohl es nicht möglich ist, ist aber das, was der Geist von sich denkt und von der Information, die er lebt, die nimmt er als wahr an, weil der Geist lebt von Information. So konnte Gott in Luzifer als auch im Menschen diesen Prozess nicht stoppen, weil sie taten es in sich selbst. Nun, damit es einen Ausweg gibt, muss der verirrte Geist sich selbst erkennen. Er muss erkennen, aha, ich täusche mich. Das, was ich glaube, ich bin, stimmt ja nicht. Und ich ersetze es mit der Wahrheit. Wenn der Geist nicht mehr erkennen kann, dass er sich täuscht, dann ist kein Ausweg möglich. Ich hatte diese Tage eine Patientin, welche nicht so richtig begriff, wieso die Idee, sie ist Gott, sie krank macht. Weil sie sagt, ich bin ja bewusst, dass ich ein Geschöpf bin. Wieso soll etwas mich krank machen, was ich gar nicht annehme? Und so musste ich anhand der Wirkung, anhand ihrer Krankheit, anhand ihrer Geschichte, ihr helfen zu verstehen, dass der Irrtum, mit dem sie geboren ist, sie täuscht. Wenn sie aber das nicht erkennen kann, kann ich ihr auch keinen Ausweg anbieten. Und so arbeiten wir schon seit 2 Mal Treffen an diesem Punkt, den wir unbedingt verstehen müssen. Wenn ich nicht mich selbst erkennen kann, wenn ich nicht sehen kann anhand meiner Taten, dass ich mich täusche, dann gibt es keinen Ausweg. Auch wenn der Ausweg geschaffen ist. Das heißt, dann kann ich den Menschen gar nicht anbieten, den Ausweg, weil der Ausweg muss ja so sein, dass er aus dem Irrtum wieder in die Wahrheit kommt. Und dieser Irrtum, in dem der Mensch geboren wird, ist der Tod. Weil er, wenn er da nicht rauskommt, bleibt er für immer verloren. So, die Engel haben das damals erreicht, zusammen mit Luzifer, aber Gott hat für den Menschen einen Ausweg geschaffen. Und dieser Ausweg muss aber angenommen werden. Ich wiederhole das noch einmal, was wir letztes Mal gesehen haben als Zusammenfassung. Wie schafft Gott den Ausweg und was muss der Mensch tun? Gott muss also in den Geist des Menschen hineinkommen. Dies kann er nur tun durch eine Zeugung. Er muss Christus in der Maria zeugen. Wir sind alle durch Zeugung entstanden. Ja, nur sind wir entstanden von 2 irdischen Eltern. Christus entsteht als Mensch von seinem göttlichen Vater in der Maria. die von Adam kommt. Aber um den Menschen zu erlösen, braucht es schöpferische Tätigkeit und die kann der Mensch nicht ausführen. Deshalb muss, um die Erlösung möglich zu machen, um die Neuschöpfung möglich zu machen, muss Gott in Christus den Menschen seiner Gottheit hinzufügen, damit er ihn schaffen kann, damit er ihn neu schaffen kann. So, der Mensch wird der Gottheit in Christus zugefügt. Damit der Irrtum entfernt wird, und das geschieht am Kreuz, der Stachel, der Zustand des zweiten Todes wird am Kreuz entfernt, und durch das Sterben des ersten Todes schafft Gott durch die Auferstehung einen komplett neuen Menschen. Dieser ist nicht mehr sterblich. Das ist Gottes Tat in Kürze zusammengefasst. Das muss der Mensch tun. Alle Menschen sind im selben Zustand. Sie sind gezeugt worden von zwei irdischen Eltern und sie leben im Tod. Sie sind in der Selbsttäuschung. Damit sie aber da rauskommen, müssen sie diese erkennen. Damit sie dann, so wie wir letztes Mal gesehen haben, das Kreuz auf sich nehmen, dass sie gern zum Kreuz gehen, um das Ding, was ihnen das Leben schwer macht, losbekommen. Damit sie dann Gottes Angebot des neuen Lebens, Jesu, die Wahrheit über sich selbst, durch den Glauben anstelle der Selbsttäuschung tun. Wenn er dies nicht kann, bleibt er im Tod. So, die Erlösung ist also eine Kombination der göttlichen Tätigkeit in Zusammenarbeit mit der menschlichen Tätigkeit. Weil die Schöpfung, wie Gott den Geist geschaffen hat, einen anderen Weg nicht zulässt. Es geht gar nicht. Weil das, wie Gott den Geist geschaffen hat, nicht verändert werden kann. Deshalb ist die Erlösung, der Ausweg, eine Zusammenarbeit zwischen dem, was Gott getan hat und von dem, wie der Mensch es anwendet. Schauen wir uns den Prozess nochmal an, weil ich denke, er muss verstanden werden. Gott fügt in Christus den Menschen seiner Gottheit hinzu. Christus ist 100% Gott und 100% Mensch. Und uns interessiert natürlich in erster Linie seine Menschheit. Und da er der Mensch gezeugt ist, zeugt ihn sein Vater in der Maria. Er ist deshalb 50% Geist von seinem Vater und 50% Körper von seinem Vater, so wie jeder andere Mensch auch. 50% Geist von seiner Mutter und 50% Körper von der Mutter. Deshalb ist er Gottes Sohn als Mensch und des Menschen Sohn als Mensch. Er erbt von seinem Vater die Wahrheit, durch die er sich im Moment der Zeugung bindet, weil er braucht diese Bindung, da ein Mensch ja ohne eine Anbindung an die Liebesquelle nicht funktionieren kann. Und die hat er vom Moment der Zeugung, weil er vom Vater kommt. Er erbt auch den Irrtum, weil um den muss er ja in den Geist des Menschen hineinkommen, um in einer Zusammenarbeit zwischen seinem Vater den Irrtum in sich selbst zu entfernen. So, Jesus kommt in dieses Leben, das nennt sich Fleisch und Blut, in der Bibel, und das ist ein totes Leben. Er kommt in den Tod hinein. Als Christus von seinem Vater gezeugt wird, wird er in ein totes Leben gezeugt. Und wenn wir das nicht verstehen, dann können wir auch die Texte nicht verstehen, wenn der Galaterbrief, der Apostel in Galater schreibt von Christus in Kapitel 4, Vers 4. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Wer unter dem Gesetz ist, der ist zum Tode verurteilt. Weil unter dem Gesetz kannst du nicht existieren. Auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfangen. So, unter dem Gesetz sein, und der Apostel Paulus beschreibt das im Galaterbrief sehr schön, dass unter dem Gesetz sein heißt unter der Verdammnis des Gesetzes sein. So Christus kommt von vornherein, wird er gezeugt in ein totes Leben, damit er die Toten aus diesem Tod befreien kann. So am Kreuz kreuzigt er diese Natur und als er ruft, es ist vollbracht, ist der Stachel des Todes entfernt. Das heißt, der zweite Tod ist überwunden. Und ich meine, mit dem zweiten Tod ist der Zustand unserer Geburt. Ja, so wie wir geboren sind, dass wir geboren waren, war jetzt überwunden. Er hatte den Stachel entfernt. Dass das ein Kampf war, dass das eine Arbeit war, lesen wir aus dem Bericht. Und jetzt müssen wir verstehen, Jesus kämpfte diesen Kampf, um aus dem Geist das zu entfernen. Wenn das nicht entfernt würde, wäre alles umsonst. So, Jesus zahlt in dem Sinne den Preis des Todes, dass er den Tod überwindet. Nicht in dem Sinne, wie heute das bei den meisten Christen angenommen wird, dass er einen Preis zahlte und wenn er jetzt die Strafe sozusagen aller Menschen bezahlt hat, dann haben die Menschen keine Strafe mehr zu bezahlen. So ist Christus nicht am Kreuz gestorben, um meine Strafe zu bezahlen. Er starb am Kreuz, und das kostete ihn einen enormen Kampf, bevor er noch stirbt. Er ist ja noch lebendig, als er ruft, es ist vollbracht. Der Kampf der Entfernung des Todes aus dem Menschen ist einer, der bei lebendigem Geist passieren muss. Das kann nicht sein, dass man den führt, indem man tot ist. So Christus zahlt in dem Sinne den Preis, dass dieser Kampf enorm ist, um den Tod zu überwinden. Aber nicht, dass er sozusagen für alle den Preis bezahlt hat und jetzt können alle nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Das würde die Schöpfung Gottes und das Geschehen am Kreuz kaputt machen. Und das wird heute verkündigt in den meisten Christengemeinden und auch die meisten denken so. Weil wenn wir nicht verstehen, worum es ging, dann werden wir sagen, naja, wenn er jetzt für alle meine Sünden bezahlt hatte, ist den zweiten Tod gestorben, damit ich ihn nicht mehr sterben muss. Damit haben wir nicht verstanden, worum es geht. Ja, hätte er nicht den Stachel des Todes überwunden, könnte er mir ja das nicht anbieten, dass ich das auch tue. So, er zahlt einen Preis, einen enormen Preis, aber nicht um den Sünder, das heißt uns, die wir geboren sind, im selben Tod in dem Sinne zu befreien, dass wir ohne Verantwortung sind, für was wir tun und nicht tun. So, er überwindet den zweiten Tod. Es kostet was. Es ist ein Preis, der bezahlt wird. Aber er wird bezahlt, damit ich auch aus diesem zweiten Tod herauskomme. Dadurch, dass ich dasselbe tue und anwende, wie er es getan hat. So, er stirbt dann den ersten Tod als Lebendiger. Er hat also den Tod überwunden. Dadurch ist er aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen, als er gerief, es ist vollbracht. Aber da er in dieses tote Leben hineinkommt und da der erste Tod, wir gesehen haben, ein Zwischenzustand ist, um alle Menschen gleichzeitig zu erlösen oder zu richten, geht er in diesen Tod hinein, damit er die, die an ihn glauben, die, die ihn lebendig sozusagen in das Totenreich hineingehen, daraus herausholt. So der ganze Mensch stirbt und er aufersteht in einem völlig neuen Leben. Der auferstandene Christus ist der erstgeborene Sohn Gottes. Er ist eine komplett neue Schöpfung, die aus dem Alten entstand, aus einem gereinigten Geist, aus einem lebendigen Menschen. Weil er aus dem Tod befreit hat, schafft er jetzt einen komplett neuen. Das heißt, sowohl der Geist als auch der Körper müssen erneuert werden. Und als Christus aus dem Grab kommt, ist er der zweite Adam, sozusagen der zweite Mensch. Dieser zweite Mensch ist nicht mehr möglich, sich von Gott zu trennen. Er ist unsterblich, weil er keine Fähigkeit mehr hat, in die Selbsttäuschung hineinzugehen. Es war auch vorher nicht fähig, aber es ist passiert. Aber jetzt, wo das Ding aus dem Menschen entfernt ist, ist es nie mehr möglich, dass der Auferstandene sterblich ist. Er ist unsterblich. Deshalb sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, vielleicht lesen wir es, weil manchmal, wenn ich es nur zitiere, mag es nicht so tief hineinsinken. Johannes 5, Johannes 4, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich sage euch, wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und dann spricht er, wahrlich, wahrlich, sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben. Welche sind diese Toten, die die Stimme Gottes hören und leben werden? Es sind die, die als lebendig gestorben sind. Der Abel, ich bin immer dieses Beispiel, der ist zwar von seinem Bruder getötet worden, aber er starb lebendig. So auch Abraham, Isaac und Jakob, sagt Christus, sind lebendig, obwohl sie im Tode schlafen, weil sie haben die Erlösung angenommen. Sie haben die Selbsttäuschung in sich selbst bekämpft und haben sie durch den Heiligen Geist, durch das Leben mit Christus entfernt. So, Christus hat also ein ewiges, unsterbliches Leben durch seine Auferstehung geschaffen. Und das ist unser Erbe. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das ist das Angebot, das Gott einem jeden Menschen gibt. Er bietet ihm das Kreuz an und das neue Leben. So, ich fasse nochmal zusammen. Der auferstandene Jesus Christus ist nicht mehr sterblich, ist die neue Schöpfung Gottes, gezeugter Sohn Gottes. Ist eine Seele aus Körper und Geist. Wir haben gesägt, hat gesagt, ich bin kein Geist und hat gegessen und sein Essen ist nicht auf den Boden gefallen. Er war also Körper und Geist zusammen, so wie der ursprüngliche Mensch war. Aus denselben Materialien wurde eine neue Seele gemacht. Und Jesus spricht in Johannes 11, 25 zu Maria und zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also Lazarus war tot und jetzt kommen sie und sind traurig, dass Lazarus gestorben ist. Und Jesus sagt, ich bin aber die Auferstehung und das Leben. Und das sagt er in der Perspektive dessen, was er schaffen würde. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich sterbe. So, das ist der Glaube, den wir gelesen haben. Wer an Gott, wer Christi Leben aufnimmt, wer das Kreuzesleben macht, das den Irrtum kreuzigt und das neue Leben annimmt, derjenige wird lebendig. Weil steht ja hier, es muss es ja glauben. Er kommt nicht ins Gericht, weil er ist ja aus dem Gericht, aus dem Tod, aus der Verdammnis des Gesetzes herausgekommen. Er ist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern er ist jetzt unter der Gnade. Er ist aus dem Zustand, in dem er geboren ist, herausgekommen. Ich hoffe, dass wir das verstehen, und um es wirklich zu verstehen, wiederhole ich es noch einmal an meinem eigenen Beispiel. Ich bin geboren und gezeugt worden von Vater und Mutter, so wie jeder andere Mensch auf dieser Welt braucht einen Vater und eine Mutter. Und sicherlich mag jemand denken, na ja, aber die Frauen, die sich einfach nur besamen lassen, das ist auch eine Zeugung. Es gibt keine andere Möglichkeit, dass ein Mensch entsteht, außer er wird gezeugt. Auch wenn er in vitro fertilisiert wird, ist eine Zeugung. Zwei halbe Zellen müssen zusammenkommen, um eine ganze zu ergeben. Da kommt keiner vorbei, das ist das Gesetz. Ich habe also 50% Geist von meinem Vater und 50% Körper von meinem Vater. Ich habe 50% Geist von meiner Mutter und 50% Körper von meiner Mutter. Das ist so, weil Gott es so festgelegt hat. Auf der physischen Ebene können wir es erkennen, und so wie es auf der physischen Ebene ist, ist es auch auf der geistigen Ebene. Deshalb nennt mich mein Vater sein Sohn und meine Mutter nennt mich auch ihr Sohn. Ich bin also der Sohn meiner Eltern. Beide vererben mir den Irrtum, weil sie ja nur das weitergeben können. Und so werde ich, als ich geboren werde, und nach meiner Zeugung bin ich ja dann geboren, und ich bin eine Totgeburt. Ich kann mich an Gott nicht binden. Ich bin in dieser Natur, in einem toten Leben sozusagen geboren, weil ich mich an Gott nicht binden kann. Und wer an Gott nicht sich binden kann, ist tot. Er kann nicht leben. Und ich binde mich wieder, meine Mutter und Vater. Ich kann ja nichts dafür, ich muss mich irgendwo binden, also binde ich mich zunächst an die Mutter und später an den Vater. So, was muss geschehen, damit ich von Neuem geboren werde? Damit ich aus der Knechtschaft Satans herauskomme? Etwas muss geschehen und das muss ich realisieren, das muss ich wahrnehmen. Und so hat mir Gott angeboten, das neue Leben, die Wahrheit. Aber er kann es nicht mir anbieten, wenn ich nicht mein altes Inneres aufgebe. Und ich wollte mich ja scheiden lassen und wollte die Ehe aufgeben. Und jetzt bietet mir Gott an, wenn ich sie nicht aufgebe. Das heißt, ich gebe meinen Plan auf, ich gebe meinen Irrtum auf, der denkt, er könnte in einer anderen Ehe glücklich werden. So, er bietet mir also an, den Irrtum aufzugeben und in der Ehe zu bleiben. Das kann er für mich nicht tun. Er kann es mir nur anbieten. Und dass ich meinen Plan aufgegeben habe, ist nichts anderes als das Aufgeben des Irrtums. Ich verstand damals noch nicht alles, aber Gott muss uns ja dort abholen, wie viel wir verstehen. Und so viel, wie viel ich verstand, habe ich die Kreuzeserfahrung. Ich habe aufgegeben meinen Plan. Und habe dadurch das, was er mir verheißen hat, ein neues Leben bekommen. Und das ist das, was jeder Mensch selbst tun muss. Es ist ein Glaubensakt. Es ist nur ein innerer Akt. Aber ich habe es ja laut gesagt. Sie haben es alle mitgekriegt, die mich gehört haben, dass ich meinen Plan aufgegeben habe und habe Gottes Plan angenommen. Und in dem Moment, wo ich aufgebe das Alte, bekomme ich ja das Neue automatisch. Und am 7. Juni 2003 ist diese Neugeburt bei mir geschehen. Ich war schon immer gläubig, aber es war noch nicht so, dass ich jetzt eine neue Identität habe, ein neues Leben beginne. So, ich sterbe also geistig am Kreuz, ich gebe auf meinen Plan und ich bekomme Gottes Leben, ich bekomme Jesu Leben in mein Herz. Das verbindet mich mit Gott und damit kann ich aus der Bindung zu meinen Eltern herauskommen. Damit ist mein Vater nicht mehr mein Vater. Es ist die Neugeburt. Es ist eine neue Zeugung. Es ist nur im Glauben. Werden wir gleich sehen, weil es ist eine Glaubenssache. Ich bin jetzt nicht mehr der Sohn meines Vaters, sondern ich bin jetzt durch den Glauben der Sohn Gottes. Gott hat mich in Christus als seinen Sohn adoptiert. Das muss ich glauben. Es ist nicht ein äußerlicher Akt, da sieht man nichts. Es bringt mit der Zeit Wirkung, aber es ist rein im Geist passiert das. Genauso bin ich nicht mehr der Sohn meiner Mutter, sondern auch meine Mutter ist nicht mehr mein Ursprung, sondern der Ursprung, den ich jetzt habe, ist mein himmlischer Vater. Dieses neue Leben, das Christus geschaffen hat, nehme ich durch den Glauben auf. Deshalb sagt Jesus, wahrlich, wahrlich sage euch, wer mein Wort höret und glaubt dem, der mich gesandt hat. Das heißt, ich glaube das, was Gott mir anbietet. Der hat das ewige Leben. So, habe ich nun das ewige Leben? Ich bin ja noch in der alten Natur. Ja, weil ich ja das aufgegeben habe und habe ein neues Leben. Ich bin nun neu geboren, von oben. Ich stehe nicht mehr unter der Verdammnis des Gesetzes. Das Gesetz verdammt mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, sondern jetzt bin ich unter der Gnade. Jetzt lebe ich im Glauben dieses Werk. Und durch die Gnade kann ich jetzt das, was notwendig ist, nämlich dass der Irrtum aus meinem Geist komplett entfernt wird, kann dieses Werk der Gnade entstehen. Deshalb haben wir gelesen letztes Mal, wie die Bibel es beschreibt, ich sterbe täglich. Das heißt, ich habe diesen Prozess begonnen des Lebens und will jetzt mit allem, was Gott mir zur Verfügung stellt, den Irrtum aus meinem Herzen komplett entfernen. Sonst macht das Ganze wiederum keinen Sinn. Ich bin jetzt von neuem geboren, aber ich habe jetzt gelernt, diese Sache, und ich muss jetzt das anwenden, was Paulus, wir haben es letztes Mal gelesen, in Galater 2, Abvers 18, wenn ich aber das, so ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zum Übertreter. Ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahergegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn so durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. So, er wirft nicht weg die Gnade. Und wir können weiterlesen in Kolosser, wo er die Menschen auffordert und sagt, wir müssen in einem neuen Leben wandeln. Wir können nicht in dem alten Leben bleiben. Und er sagt in Vers 26 im ersten Kapitel, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her und von den Zeiten her. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, welchen Gott gewollt hat, kundtun, welcher da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Denn wir verkündigen und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir darstellen einen jeglichen Menschen vollkommen in Christus. Darum ich auch arbeite und ringe nach der Wirkung des, der in mir kräftiglich wirkt. So, was heißt es unter dem Gesetz, unter der Gnade zu sein? Der Neugeborene ist nicht mehr unter dem Urteil, unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes. Er hat ja das neue Leben Jesu. Aber jetzt muss dieses Leben eingebaut werden, bis nichts mehr von dem Alten bleibt. Deshalb brauche ich das Kreuz täglich. Deshalb schreibt Paulus an anderer Stelle, ich sterbe täglich. Die Gnade ist es ja, die mich befähigt. Paulus schreibt, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Dieses neue Leben, das mich mit Gott durch den Glauben verbindet, ist das, was Gnade ist. Ohne diese Gnade kann ich nichts überwinden, weil ich bin ja nicht in Verbindung mit dem Vater. Ich bleibe im alten Leben. So, deshalb muss auch in meinem Leben die Vollkommenheit erreicht werden. Ich soll vollkommen in Christus dargestellt werden. Das heißt, meine alte Natur ist noch drin. Ihr seht, sie ist in den Hintergrund geraten. Sie ist tot. Gott kann im Himmel ausrufen, es ist vollbracht. Es ist durch einen geistigen Akt geschehen. Die gefallene Natur, das tote Leben, ist jetzt überwunden, komplett. Ich bin nicht nur neu geboren, sondern bin jetzt vollkommen in Christus dargestellt. Das ist ein Kampf, ist ein Glaubenskampf, von dem die Bibel spricht. Denn wir in jedem Leben eines Gläubigen sehen, der neu geboren ist, die Gnade hat etwas gewirkt und sie bringt den Menschen, wenn er mitarbeitet, wenn er die Möglichkeit hat, zur Vollkommenheit. Und ja, es kommen nicht alle Menschen, die neu geboren ist, sind zur Vollkommenheit. Aber die, die letzt leben, die letzte Generation, muss diese Vollkommenheit erreichen. Und das ist das, was wir wollen, weil die 144.000, von denen die Heilige Schrift spricht, die am Ende stehen auf dem Berg Zion zusammen mit Christus, sind die Erstgeborenen Gottes. Sie haben es vollkommen in diesem Leben geschafft. So wie Henoch und Elia. Die werden deshalb, so wie Henoch und Elia, den Tod, den ersten Tod gar nicht sehen. Dennoch, in diesem Zustand können wir nicht in den Himmel. In diesem Zustand kann ich nicht in den Himmel, auch wenn die sündige Natur vollbracht ist. Deshalb muss ich umgewandelt werden. Fleisch und Blut, das tote Leben, können das Reich Gottes nicht erben. Und in 1. Korinther 15 steht, das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Für die meisten geschieht das, indem sie den ersten Tod sterben und dann verherrlicht rauskommen. Und für die, die die Gnade haben, gerufen worden sind, berufen und erwählt, zu den 144.000 zu gehören, die erfahren nur die Umwandlung. Sie kommen aus diesem toten Leben, das durch den Glauben überwunden wurde, durch die Gnade. Aber es wurde noch nicht neu gemacht. Sie werden umgewandelt. Und sie werden in einem Augenblick umgewandelt in Gottes neue Schöpfung. Sie sind erstgeborene Söhne Gottes. Das heißt, ich bin von Gott geboren und die 144.000 werden in der Bibel als die Erstgeborenen, weil sie die Ersten sind, die zur Reife kommen. Sie sind die, die am Ende der Zeit umgewandelt werden. Sie sterben nicht. Deshalb gehören sie zu den Erstgeborenen. Ich habe es in Klammer gesetzt, weil ich weiß ja nicht ganz genau, ob ich zu den 144.000 gehöre. Ich glaube es zwar, deshalb habe ich mich nicht als Sterbenden dorthin abgebildet, sondern als einer, der aus dem alten, toten Leben umgewandelt wird in der Realität, in die neue Kreatur. Bin dann für immer mit Gott verbunden. Und Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2 sagt, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. So, das ist das, was er spricht im Glauben. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Christus gleich sein. Das ist die Auferstehung oder die Umwandlung. Jeder wird die Natur Christi, mit der er aus dem Grab gestiegen ist, tragen. Weil sie ist es, die uns in die Fähigkeit bringt, dass wir den Vater sehen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen und nicht sterben. Deshalb ist das so schön, es zu wissen. Wir werden umgewandelt werden in der Realität. Und die, die sterben, die kommen verherrlicht aus dem Grabe, weil sie sterben ja lebendig. So, zusammenfassend, Kolosser 3, 1 bis 4, das ganze Kapitel ist ein fantastisches Kapitel. Wir haben noch nicht die Zeit, es ausführlich zu studieren, aber ich empfehle es jedem, dass er es nach dem Hören dieser Betrachtung studiert. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist sitzend zur Rechten Gottes. Diese Auferstehung ist eine Auferstehung im Geist. Das ist der Glaube. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. So das alte, das tote Leben ist weg und euer Leben ist verborgen in Christus mit Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. So, ich denke, diese vier Texte fassen alles zusammen. Paulus war ein genialer Schreiber, die Dinge kurz zusammenzufassen, auch wenn sie sehr tief sind. Ihr seid nun auferstanden. Das ist die erste Botschaft, weil ihr seid ja vorher gestorben. Ihr seid auferstanden und euer Leben ist verborgen in Christus in Gott. Das heißt, ihr lebt in Christus im Himmel, weil Christus ist ja unser Leben. Durch den Glauben an ihn leben wir von ihm. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja jetzt mit Christus im Himmel. Durch den Glauben. Weil ihr seid ja gestorben und seid jetzt auferstanden. Und wenn aber Christus, das ist jetzt die, aus dem Glaubensleben wird jetzt die Realität, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, das ist das, was wir bald erfahren werden und sehen werden, das Kommen unseres Heilers, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm in der Herrlichkeit. Und wenn ihr dann weiterlest in Kolosser, dann wird das beschrieben, was ich vorher beschrieben habe, nämlich dieser Prozess von der Neugeburt bis zum Vollkommenheit. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust, den Geiz, welches ist Obgottrei. Das sind die Auferstandenen, die das tun sollen. Ja, ich dachte, sie sind doch schon, ja, sie sind auferstanden, sie leben jetzt unter der Gnade und durch die Gnade können sie das tun. Und welcher Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, in welchem auch ihr Weiland gewandelt habt, da ihr drinnen lebtet. Nun aber leget alles ab von euch, den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Lüget nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den Neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat. Da nicht ist Grieche, Jude, Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, Süße, Knecht, Freier, sondern alles in allem Christus. So, hier ist der Prozess beschrieben. Sie sind zwar neu, aber da ist noch in ihnen Dinge, die durch die Gnade entfernt werden. Und so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und so weiter. So studiert es und lest es. Wir haben und sollen durch den Glauben, durch die Gnade Gottes, in diesem alten Leben, bevor der Umwandlung, die Liebe Gottes tragen und zeigen. Sie ist nämlich möglich durch den Glauben. Wenn wir durch den Glauben täglich das Alte kreuzigen und aus dem Neuen leben, werden wir eines Tages die Liebe Gottes der ganzen Menschheit zeigen, was es bedeutet, dass es nicht mehr um mich geht, sondern um meinen Vater. Das ist ein Werk. Das ist ein Zusammenarbeiten zwischen dem Geist Gottes, zwischen dem, was er gewirkt hat, aber ich muss es anwenden. Und ich wende wieder das Bild an. Ich habe eine Salbe, die hat Gott gemacht. Es ist Christus, es ist das neue Leben. Ich habe eine Wunde, ich muss diese Wunde mit der Salbe behandeln. Das kann er nicht tun. Das ist meine Arbeit. So, dieses Werk der Erlösung ist entscheidend, dass wir es verstehen, damit wir auch am Ziel ankommen. Und nicht durch den Betrug unseres Herzens oder der falschen Lehre das Ziel nicht erreichen. Amen.